Meine liebe Geschwister hier in Schweinfurt, es ist schön bei euch zu sein und schade so weit weg. Zwischen Podium hier vorne und der Empore oder auch der letzten Reihe ist schon ein sehr, sehr großer Abstand. Und für diejenigen, die es später vielleicht sogar noch im Video schauen, ist es noch viel weiter weg. Und dazu kommt natürlich auch noch die gefühlte Distanz. Deswegen schön hier zu sein und schade so weit weg von euch. Und doch wollen wir doch gerade und sind hier, um Gottesdienst gemeinsam zu feiern, um zusammenzukommen, weil wir gemeinsam zu Gott kommen möchten, mit ihm sprechen und sein Wort hören. Und im Gottesdienst versuchen wir oft, den Alltag und die Realität möglichst weit von uns zu schieben. Wir kleiden uns anders als sonst. Wir kommen zusammen und tun manche Dinge, die wir unter der Woche vermutlich nicht so tun. Früher war es so, dass die Christen sich öfters getroffen haben. Und die Gemeinschaft, die sie dort hatten, war viel näher an ihrem Alltag, als es bei uns heute so ist. Ja, oft waren die Versammlungen sogar bei ihnen zu Hause. Die ganz frühen Christen hatten noch keine eigenen Kirchen, sie trafen sich in den Häusern. Und eine dieser häufigen Zusammenkünfte, von einer dieser berichtet uns Paulus, beziehungsweise berichtet uns Lukas in der Apostelgeschichte. Und ich möchte den Text jetzt vortragen, wie er in der Apostelgeschichte 20, den Versen 7 bis 11 zu finden ist, und zwar nach der Übersetzung Martin Luthers. Apostelgeschichte 20, die Verse 7 bis 11. Und dort heißt es dann: Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus. Und da er am nächsten Tag weiterreisen wollte, zog er die Rede hin bis Mitternacht. Und es waren viele Lampen in dem Obergemach, in dem wir versammelt waren. Es saß aber ein junger Mann mit Namen Eutychus in einem Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf und vom Schlaf überwältigt fiel er hinab vom dritten Stock und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab, warf sich über ihn, umfing ihn und sprach: Macht kein Geschrei, denn seine Seele ist in ihm. Dann ging er hinauf und brach das Brot, aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach, und so zog er davon. Sie aber brachten den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet. Diese Erzählung von Eutychus ist ganz bestimmt keine gewöhnliche Erzählung. Nein, dieser Text ist bemerkenswert. Er wirft viele Fragen auf, und das nicht nur, weil ihr hier in der Gemeinde vor gut einem Jahr erleben musstet, was es heißt und welche Folgen ein Sturz innerhalb der Gemeinde haben kann. Das ist mir bei der Vorbereitung nochmal besonders bewusst geworden, und ich kann mich noch gut an die vielen Gebete erinnern, die wir in den Gemeinden auch für euch gesprochen haben hier. Und euch hoffentlich auch spüren ließen, ihr seid nicht alleine, die anderen Gemeinden und Geschwister sind ganz besonders auch im Gebet bei euch. Doch das soll heute gar nicht das zentrale Thema sein. Deshalb lasst uns zurück zu dieser Geschichte gehen und am Anfang ansetzen. Was passiert hier eigentlich? Nun, die Christen in Troas sind zusammen. Und wie bei frühen Christengemeinden üblich, haben sie sich in einem privaten Haus getroffen, um noch einmal Gottesdienst zu feiern und das Brot zu brechen, bevor Paulus weiterreisen musste. Und dann kommt es im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Zwischenfall. Der junge Eutychus hat sich auf die Fensterbank gesetzt. Wahrscheinlich hatte er vorher den ganzen Tag gearbeitet. Der Sonntag war damals kein arbeitsfreier Tag wie bei uns, und mit 14 war es normal, längst zu arbeiten, den ganzen Tag. Vermutlich kam er daraufhin nach der Arbeit zu dieser Versammlung der frühen Christen. Und die zog sich jetzt hin. Der Text erwähnt in Vers 8 explizit, dass in dem Raum viele Lampen brannten. Vor 2000 Jahren, ihr könnt es euch vorstellen, gab es keine LEDs oder Glühbirnen, sondern Öllampen, die Licht und Wärme spendeten. Zum Brennen brauchen Öllampen aber blöderweise das, was wir zum Atmen brauchen, nämlich Sauerstoff, Und so war der Raum voller Leute und die Luft nicht besonders gut. Wahrscheinlich so, wie die meisten von uns sich unter dieser Maske fühlen. Um wenigstens etwas frische Luft zu schnappen, hatte sich der junge Eutychus auf die Fensterbank gesetzt und erlebt nun, wie der Gottesdienst sich in die Länge zieht. Heute kann das nicht passieren. Ihr wisst, der Gottesdienst ist zeitlich stark eingegrenzt. Aber genau diese Kombination von Müdigkeit und schlechter Luft und endlosem Reden führt hier zur Katastrophe, endet in dieser Geschichte vermeintlich tödlich. Zuerst sitzt er noch im Fensterrahmen, wenige Sekunden später schlägt er auf den Boden auf, 3 Stockwerke tiefer. Weil wir das Ende der Geschichte kennen, nehmen wir manchmal nicht so ernst, was hier eigentlich berichtet ist und passiert. Im Nachhinein, gerade mit großem Abstand und wenn man weiß, wie es ausgegangen ist, dann sind auch tragische Geschichten oft bei weitem nicht mehr so schlimm, wie in dem Moment, wo sie geschehen. Und doch müssen wir uns vorstellen, was dieser Moment für die Eltern und Angehörigen bedeutet hat. Ihr Sohn von einem Augenblick auf den nächsten tot. Was wir neben dem Schock, der Angst und der Verzweiflung der Eltern auch nicht vergessen sollten, ist, die Situation damals war alles andere als erfreulich für Christen. Sie standen in der Gesellschaft unter Generalverdacht und unter spezieller Beobachtung. Es gingen Gerüchte um, dass sie im Dunkeln gut versteckt finstere Rituale praktizieren. In ihren Zusammenkünften werden sogar Menschen geopfert. So liest man aus manchen antiken Quellen, dass es ihnen vorgeworfen wurde. Und das Letzte, was man in einer solchen Atmosphäre gebrauchen kann, ist eine jugendliche Leiche mitten in der Nacht. Wenn Apostelgeschichte 20, Vers 8 beschreibt, dass viele Lampen brennen, dann ist das kein Zufall. Ich bin mir sicher, dass Lukas ganz bewusst davon berichtet hat, um zu zeigen, wir Christen haben nichts zu verbergen. Wir sind nicht auf die Dunkelheit angewiesen. Wir können dort sein, wo Licht ist. Seht doch her, schaut uns an, kommt zu uns, schaut euch an, was wir tun. Kommt rein, da wo das Licht an ist. Wir sind nicht diejenigen, die sich verstecken müssen. Im Gegenteil, die Jünger gingen damals in den Tempel, auf die Marktplätze und zu den großen Versammlungen, um von Jesus zu sprechen. Deshalb die Lampen im 3. Stockwerk. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf die Predigt gefragt, warum ist uns diese Geschichte hier überliefert? Es kann ja nicht nur der Wille zur Dokumentation gewesen sein, so nach dem Motto, ist halt passiert, wird aufgeschrieben. Da gab es so viele andere Geschichten, die die Apostel erlebt haben, die man hätte auch aufschreiben können. Mir reicht auch nicht die Erklärung, dass Lukas Arzt gewesen ist und deshalb an Heilungen oder gar Totenauferweckungen besonders interessiert war. Ich glaube, dass mehr dahinter steckt. Und deswegen möchte ich in der Zeit, die wir heute hier gemeinsam haben, mit euch 3 zentrale Gedanken teilen, die ich aus dieser Geschichte mitnehme. Der erste ist, Störungen haben Vorrang. Unser ganzes Leben müssen wir diese Tatsache irgendwie lernen. Wir planen Version A, dann kommt ein Problem, eine Störung und schon müssen wir Plan B aus der Schublade ziehen. Zum Glück, so sagen manche Menschen, hat das Alphabet nach dem Buchstaben B noch 24 weitere Buchstaben, sodass, wenn auch der zweite Plan nicht klappt, immer noch genug Alternativen da sind, auf die wir zurückgreifen können. Ich glaube, ich brauche euch nicht von verschobenen Urlauben, Taufen, Hochzeiten, Planungen oder Vorbereitungen erzählen. Ihr kennt sie selbst und wir leiden gemeinsam in dieser Zeit. Paulus konnte auch nichts Genaues planen. Aber er ahnte vermutlich bereits, dass es sein letzter Besuch in Troas gewesen sein könnte. dass er die Christen dort vermutlich niemals wiedersehen wird. Der größte Unterschied zu uns ist wohl, dass seine Predigt nicht 20 Minuten kurz war, sondern sich über viele Stunden zog, die ganze Nacht hindurch. Und neben dieser extrem langen Predigt wollte er auch noch einmal Gemeinschaft erleben mit seinen Brüdern und Schwestern im Glauben, und zwar im Mahl des Herrn. Noch ein letztes gemeinsames Mahl. Noch einmal die Worte Jesu hören, an ihn denken. Noch einmal das Brot brechen im Kreis der Schwestern und Brüder. Noch einmal aus dem Kelch trinken, der den Tod Jesu symbolisiert. Wenn es einen Moment gibt, in dem eine Störung am unpassendsten ist, dann ist es wohl dieser: das Brot in der Hand, Jesu Erlösungstat im Kopf, die Ewigkeit mit Gott vor Augen. Und dann passiert's. Köpfe wenden sich nach hinten, einer springt ans Fenster, panische Schreie, vermutlich Verwirrung. In einem Augenblick ist alles dahin. Durchbrochen von Müdigkeit, Schlaf, Unfall und Tod, diese Störung hier hat wirklich Vorrang. Und die Störung, die hier passiert, ist das wirkliche Leben, die Realität. Die Realität schafft es nämlich immer wieder, auch unsere Nähe zu Gott zu stören. Auch uns den Boden unter den Füßen zu rauben, die ach so sichere Zukunft. Störungen kommen selten passend. Gerade das macht sie ja zur Störung. Doch inmitten dieser Störung wird die Erzählung in der Apostelgeschichte nun merkwürdig. Ich meine, es ist gerade ein jugendliches Gemeindeglied aus dem dritten Stock eines Hauses gefallen. Und das, was danach passiert, wird nüchtern und sachlich, ja fast teilnahmslos geschildert. Paulus, so lesen wir, er geht runter. Er sagt allen, dass sie sich nicht aufregen und keinen Lärm machen sollen. Und dann legt er sich auf den Jungen und macht danach so weiter, als wäre nichts passiert. Vers 11 berichtet: dann ging er hinauf, brach das Brot, aß und redete weiter mit ihnen, bis der Tag anbrach, und zog davon. Die Störung hat Vorrang, deswegen unterbricht Paulus seine stundenlange Predigt, aber sie trägt nicht den Sieg davon. Und das ist ganz entscheidend hier. Denke ich an mich, denke ich an uns, dann frage ich mich, wie viele Störungen der Gemeinschaft mit Gott gibt es in meinem Leben oder gibt es in eurem Leben, die gerade den Sieg davontragen möchten? Lassen wir uns entmutigen, geben wir unsere Beziehung zu Gott auf, unser geistliches Leben, weil wir alle paar Monate mal wieder zu Hause bleiben müssen vom Gottesdienst oder keinen Gottesdienst in der gewöhnlichen Form feiern können? Oder lassen wir uns nicht entmutigen, halten fest und gerade jetzt bleiben bei unserem großen Gott. Sprechen mit ihm, suchen seine Nähe zu Hause, in der Natur, in der Familie und auch hier. Die Erzählung von Eutychus ermutigt mich, scheint eine Störung die Beziehung zu Gott zu unterbrechen oder sogar zu besiegen. Wir dürfen da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das Brot brechen, essen, mit Freunden und den Geschwistern in der Gemeinde sprechen und geistliche Zeit erleben. Denn die Störungen haben zwar vielleicht Vorrang, aber sie werden den Sieg nicht davontragen, wenn du es ihnen nicht erlaubst. Und dabei ist mir eine Sache besonders wichtig geworden, denn Paulus hat an diesem Abend viel gesagt. Vielleicht sogar oder wahrscheinlich sogar zu viel. Aber überliefert sind uns nur zwei ganz kurze Sätze von ihm. Der erste lautet: macht kein Geschrei. Macht keinen Lärm. Heute würden wir vielleicht sagen: keine Panik, entspannt euch, chillt mal. Gerade wir als Gläubige machen gerne und um viele Dinge großes Geschrei. Denn große Überzeugung bringt auch immer eine große Aufgeregtheit mit sich. Und je überzeugter wir von etwas sind, desto mehr sehen wir alles, was in eine andere Richtung läuft und wollen dagegen ankämpfen. Automatisch Lärm machen. Wo hier auf der Erde Licht ist, ist auch Schatten. Und gerade da, wo es eine Störung gibt, sind wir Menschen ganz schnell auf der Suche nach einem Schuldigen und dem, was dahinter steckt. Geschrei und Theorien helfen dabei aber in den seltensten Fällen, weil sie nur vom Eigentlichen ablenken. Und das Eigentliche ist nicht der Tod oder alles, was uns Menschen in den Kopf kommen könnte. Das Eigentliche ist der Mensch, ist unsere Beziehung zu Gott. Und doch ist es seltsam, wenn Paulus hier sagt, macht keinen Lärm, macht kein Geschrei. Gerade ist auf tragischste Weise ein junger Mann in der Gemeinde gestorben und alle Beteiligten sollen sich nicht aufregen. Wie passt das zusammen? Ich glaube, das hängt mit dem zusammen, was Paulus nicht sagt, sondern tut. Denn noch bevor er in dieser Situation ein einziges Wort sagt, legt er sich auf diesen Jungen. Und damit knüpft er an alte Traditionen in der Bibel an. Sein Handeln ist so etwas wie ein lebendig gewordenes Zitat. Denn die plötzliche Konfrontation mit dem Tod eines jungen Menschen geschah auch bei zwei der größten Propheten des Alten Testaments. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Beide sind damit konfrontiert, dass ein junger Mann plötzlich und unerwartet stirbt. Beide Male wird berichtet, dass sie den jungen Menschen wieder ins Leben zurückholen, indem sie sich auf ihn drauflegen. Und indem Paulus hier dasselbe tut, nehmen die alten Überlieferungen plötzlich Gestalt an. Die Schrift wird lebendig. Und in dieser Zeit bei diesen Menschen, denen, die es sehen, wird klar, in dieser kleinen Gemeinde hier in Troas ist die Kraft Gottes genauso gegenwärtig, wie es damals bei Elia und Elisa war. Gott ist wirklich hier, das erleben sie. Macht keinen Lärm von Paulus, hat also einen tieferen Sinn. Er sagt, ob alles läuft wie geplant oder ob wir wild aufgeregt sind und unter Schock stehen, Gott ist mit dabei. Er ist anwesend. Er ist hier und der Herr über Leben und Tod. Wo Menschen die Gemeinschaft Jesu suchen, da kann sich trotz der Tragik das Leben entfalten. Kein Lärm machen ist also eine Einladung an uns ganz persönlich, mit der Gegenwart Gottes zu rechnen und sie zu erleben. Denn es geht, und das ist mein dritter Gedanke zu diesem Predigttext, es geht um Leben und Tod, aber das Leben siegt. Im Gottesdienst von Troas, da begegnen sich Leben und Tod. Beide Wörter kommen im Text vor. Er wurde tot aufgehoben, aber seine Seele bzw. sein Leben ist in ihm. Leben mit Jesus, das verspricht weder dauerhaften Reichtum, steten Frieden, Freude oder ohne Ende oder Ähnliches. Aber es verspricht den Sieg über den Tod. In seinem Brief an die Römer macht Paulus ganz deutlich, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diesem Tod kann keiner entkommen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn Jesus blieb nicht im Grab. Er ist auferstanden, Jesus lebt. Und wenn ich an ihn glaube und ihm mein Leben übergebe, dann gehöre ich zu seiner Familie. Und auch Paulus fährt dann fort, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und wenn er sagt nichts, dann umschließt das ja eigentlich schon alles. Aber ihm ist es so wichtig, dass wir das verstehen, dass er es nochmal weiter präzisiert, weder Tod noch Leben. Weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, bekennt Paulus. In der Weltgeschichte geht es um Leben und Tod, ja. Aber Jesus Christus, das Leben siegt. Und das ist für mich der Kern des Predigttextes. Der Name Eutychos, der griechisch ist, bedeutet übersetzt übrigens der Glückliche. Und er hat nicht Glück gehabt, weil er sich beim Sturz vielleicht nur verletzt hat und gar nicht richtig tot war. Oder weil Paulus gerade da war, der ihn wiederbeleben konnte. Das sind alles nur Spekulationen von Menschen, die nicht dem glauben wollen, was die Bibel schildert. Aber Eutychos hat Glück, weil Jesus den Tod für ihn bereits besiegt hat. Dieser Sieg ist errungen, auch wenn es in dieser Welt noch Schmerz, Leid und den ersten Tod gibt. Am Ende aber siegt mit Jesus Christus die Auferstehung und das Leben. Welch eine Gewissheit damals für die Christen in Troas, aber auch für uns hier und heute. Durch Jesus hat für dich und für mich ganz persönlich das Leben gesiegt. Und so ist es mein Anliegen, dass wir diese drei Elemente der Erzählung von Eutychos einen Einfluss auf unser Leben geben lassen. Wir glauben daran, dass Jesus bald wiederkommen wird. Dass er gerade dabei ist, alles für uns vorzubereiten und dass wir als seine Nachfolger, als seine Gemeinde auf ihn warten und die Zeit bis dahin nutzen sollen. Dabei können, müssen und werden wir immer wieder erleben, dass Störungen passieren und wir ihnen durchaus auch Vorrang einräumen müssen, aber sie dürfen und werden niemals den Sieg davontragen. Die Bibel verspricht uns, dass unser großer Gott bereits den Sieg errungen hat. Nicht nur über Leid und Krankheit, sondern über die viel größeren Themen, Sünde als Trennung von Gott und den Tod. Und deshalb dürfen wir in Gott Ruhe finden, sodass unser menschliches Geschrei verstummt. Für die Menschen damals, wie auch für uns, war Eutychos Fall also ein Glücksfall. Er erinnert uns daran, wie gut Gott ist. Selbst der Fall in den Tod wird durch Gott hier zu einem Glücksfall hinein ins Leben. Die Erzählung schließt in Vers 12 mit dem Satz: Sie aber brachten den jungen Mann lebend herein und wurden nicht wenig getröstet. Alle Trauer ist gewichen. Dass der große Apostel Paulus gerade seine letzten Stunden hier in dieser Gemeinde verbringt in Troas, völlig unwichtig geworden. Es geht nicht um menschliche Helden. Gott wirkt auch in dieser kleinen Gemeinde. Und so ist es mein Gebet, dass auch wir als Gemeinde, auch hier in Schweinfurt und gerade hier in Schweinfurt erleben, wie Gott wirkt. Weil wir als sein Leib tatkräftig anpacken, helfen und trösten, ermutigen und aufbauen, füreinander beten und uns gegenseitig segnen. Gott mit euch, Gott mit uns. Amen.